Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Katja Klengel, auch eine Comiczeichnerin aus Berlin. Hey, wer hätte das gedacht? Hallo Katja.
Hallo, eigentlich sitzen wir ja ganz in der Nähe voneinander, aber trotzdem in anderen Räumen.
Hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch total, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Katja, wie geht's dir?
Ja, heute bin ich ein bisschen aufgeregt, woran das wohl liegen mag. Ansonsten geht's mir eigentlich gut. Es ist ein schöner Herbsttag, beste Jahreszeit. Wie geht's euch?
Ja, da sagst du was. Ich war auch schon vorhin draußen. Super schönes Wetter, super schönes Licht. Ich habe das Gefühl, es sieht immer anders aus, wenn man jetzt in diesen Tagen rausgeht.
Und es riecht auch immer so ein bisschen anders.
Ja, echt ganz toll.
Ja, also mir geht's auch gut, um diese Frage zu beantworten. Und danke der Nachfrage. Katja, woran arbeitest du gerade?
Also heute saß ich bis eben gerade an meinem neuen Comic, Mom's Planning.
Ah.
Und musste heute schon sehr viele seltsame Panels zeichnen. Platzendes Popcorn, ein Motorcycle Ball of Death. Kennt ihr das?
Was ist das? Motorcycle?
Doch, erzähl mal.
Erzähl mal.
Also es ist so super gefährlicher Sport. Es ist irgendwie so eine, wie nennt man das? Es ist einfach so eine große, große Stahlkugel, die aussieht wie so ein großes Stahlnetz, nur halt eben in rund. Und da drin fahren 1 bis 3 Motorradfahrer im Kreis rundherum und hoffen, sich nicht zu treffen.
Warum? Warum tun die das?
Ich weiß es nicht.
Aus Unterhaltungsgründen. Das klingt sehr gefährlich. Und warum zeichnest du das? Was spielt das für eine Rolle?
Ich versuche damit zu visualisieren. Es ist also der Comic, da geht es um meine Mutterschaft und in dem Falle um die ersten Schwangerschaftsanzeichen und wie sich das anfühlt. Und so in der 18. Schwangerschaftswoche fühlt sich das noch an wie zerplatzendes Popcorn, so ganz kleines Kribbeln. Und in der 36. ist es schon ein bisschen so, als ob da ein paar Motorräder in deinem Bauch rumfahren.
Was? Okay.
Und dafür habe ich Visualisierungen gesucht und während des Zeichnens merkte ich, es ist vielleicht ein bisschen absurd, das gerade zu tun.
Voll gut.
Wie bist du denn darauf gekommen, auf solche Bilder?
Ja, das fragt man sich dann immer so, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei dem Motorcycle Ball of Death war es halt wirklich so, weil irgendwann in der 36. Schwangerschaftswoche, da beult sich dein Bauch halt schon so ein bisschen so aus, als würde da wirklich sich gerade so ein Rad da rausdrücken wollen. Also ich glaube, der Verdacht lag nahe. Und tatsächlich, bei dem Popcorn hat es sich halt wirklich so angefühlt. Da war es halt wirklich so ein, oh, das ist ja ein bisschen wie Popcorn. Wie man sich vorstellt, als würde da gerade mein Bauch der Topf sein, in dem das Popcorn gar wird.
Aber es war kein Popcorn, es waren auch keine 481 Kinder, sondern es ist nur eins geworden.
Es ist eins geworden. Aber das fühlt sich auch manchmal ein bisschen an wie Motorcycle Ball of Death in der Wildheit.
Jetzt draußen.
Genau.
Ist das so gewesen, dass diese Bilder dir schon während der Schwangerschaft gekommen sind? Oder ist das was, worüber du dann im Nachhinein nachgedacht hast?
Das mit dem Popcorn währenddessen, das andere eher so nachträglich, wenn man nochmal Revue passieren lässt. Ich hatte bis dato noch gar keine Ahnung, als ich da schwanger war, dass ich darüber was zeichnen würde. Das war noch gar nicht geplant. Ich glaube, keine Ahnung, eine Lucy Nicely, Comiczeichnerin, die auch autobiografische Sachen macht. Ich glaube, die hat währenddessen schon gedacht, da mache ich einen Comic draus, aber bei mir war es, glaube ich, nicht der Plan.
Mom's Planning, das schließt ja eigentlich direkt an Girls Planning wahrscheinlich, oder? Das ist ja der Comic, ich sag mal so, für den du bei mir zumindest am präsentesten bist. Ich glaube, da hattest du auch am meisten Feedback für bekommen, oder?
Ja, also in meiner Wahrnehmung war das, glaube ich, auch so. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, oder es war auch so ein bisschen, es war halt schon ein Verlagsbestseller auf jeden Fall. Und ich bin damit eben sehr viel auch auf Lesereise gegangen. Und deswegen war das natürlich etwas, was sich auch angefühlt hat wie etwas Großes. Weil wenn man damit halt auf eine große Lesereise geht, dann bekommt man ja so viel unmittelbares Feedback, was man ja sonst, wenn man im stillen Kämmerlein sitzt und keine Lesereise hat, gar nicht mitbekommt, wer das alles liest und kauft, wenn man sich nicht jetzt gerade jeden Tag die Zahlen dafür erfragt, was ich definitiv nicht tue. Genau. Deswegen hat sich das schon angefühlt wie etwas Großes damals.
Erzähl mal ein bisschen in Girls Planning. Das ist ja, würdest du sagen, das ist ein feministischer Comic?
Ich würde sagen, das ist vielleicht eine feministische Einstiegslektüre. Also da ist ja schon Themen behandelt, die für den Einstieg in den Feminismus wichtig sind. Aber ich bekam natürlich schon auch oft das Feedback, dass es nicht intersektionell genug ist. Und ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt wurde ich direkt angefragt, eine feministische Kolumne zu machen. Damals von dem Online-Magazin Broadly, was ein Ableger der Weiß ist. Und ich muss halt tatsächlich sagen, bis dato hatte ich mich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, alle Themen, die ich darin behandelt habe, mussten quasi auch Einstiegslektüre sein, weil es für mich selber so war, dass ich mich zum ersten Mal damit ausgiebig beschäftigt hatte.
Wie hast du dich dem denn genähert? Also es gibt ja noch eine andere Comiczeichnerin, die, ich weiß nicht, wenn du mich fragst, ist es so die feministische Comiczeichnerin schlechthin, das ist Liv Strömquist. Die haut ja auch ein Ding nach dem anderen raus. Hast du ihre Sachen dir auch angeguckt, bevor du dein Girls Planning gemacht hattest? Oder?
Also zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, tatsächlich gar nicht. Also ich bin da relativ naiv und unbedarft rangegangen und habe halt über Sachen nachgedacht, die für mich persönlich wichtig waren und bei denen sich einfach herausgestellt haben, dass all diese persönlichen Probleme, die ich hatte, eigentlich strukturelle Probleme waren. Und ich habe ja bis dato sowieso schon immer autobiografische Comics gemacht und meine Idee war eben, dass ich mein alter Ego nehme als Figur, die diese Themen erörtert. Und bin natürlich von mir selbst ausgegangen und da waren dann eben so Themen dabei wie, warum ist eigentlich weibliche Behaarung so ein Tabuthema, warum dürfen Personen mit Uterus oder Frauen keine Behaarung haben, warum ist es bei Männern okay, und sich von solchen Themen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben, von denen auszugehen und mich vorzuarbeiten, das war so der Anfang, genau. Ist auch schon so lange her. Ich bin mir noch manchmal so, oh Gott, das Buch ist schon so lange her. Und man ist dann auch manchmal so, ich weiß ja nicht, wie es mit euren eigenen Werken und Sachen geht. Manchmal blättert man dann ja auch durch und oft hat man natürlich dieses, wow, das ist immer noch lustig, das ist immer noch cool. Aber natürlich gibt es auch so Sachen, für die man sich dann immer noch mal so ein bisschen fremdschämt. Und ich habe mich jetzt so lange gar nicht mehr mit diesem Buch beschäftigt, habe aber oft immer so das Gefühl gehabt, wenn ich es dann doch nochmal auf der Bühne rausgeholt habe oder wenn ich es dann gelesen habe, habe ich schon gemerkt, ich bin im Kopf eigentlich schon weiter als die Person, die es gezeichnet hat damals.
Wie geht's denn dir damit, Ingo?
Ja, mir geht's insofern, wollte ich gerade sagen, es ist für mich halt insofern interessant, weil ich ja mich selbst überhaupt nicht so da hineinstelle. Ja, ich bin ja kein Protagonist meiner Comics, ich zeichne ja reine Fiktion. Und bei dir, Katja, ist es ja so, das bist ja du oder warst du, mehr oder weniger, oder?
Ja, oder mein alter Ego vielleicht, sagen wir es mal so. Aber vielleicht funktioniert das eben auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich dieses, dass man sich was anguckt und sich denkt, oh, wie habe ich denn damals gezeichnet? Entweder zum Positiven, sieht immer noch gut aus, oder eher, huch, das ist aber eine komische Nase oder hier sitzt ja das Auge ganz falsch. Und die andere Ebene, genau, das ist dann die, was du jetzt meintest, was ja so aus mir herausschöpft, wo man das anders einordnet emotional als vielleicht noch zu dem Zeitpunkt, wo man es gezeichnet hat, wo man dann sich vielleicht doch mal eine Scham dazu kommt oder eins, oh, das hätte ich aber heute anders erzählt oder so.
Verstehe. Also ist das denn für dich eine sehr wichtige Frage, ja, der Stil, der Zeichenstil, dass du sagst, ach, das ist mir heute aber unangenehm, dass ich damals Nasen so gezeichnet habe, oder der Inhalt ist doch dann eigentlich das Tragende bei den Geschichten, die du gemacht hast?
Ja, ich glaube schon, dass das der wichtigere Teil ist, aber da ich ja da auch gerade rückblickend denke, oh, da hätte man vielleicht auch nochmal...
Also bei mir ist es ähnlich. Wie gesagt, ich mache halt Fiktion, aber ich finde es auch völlig normal irgendwie, dass man halt, naja gut, herrje, es ist 10 Jahre her oder so. Ja, da habe ich Nasen halt so gezeichnet oder es war halt alles noch ein bisschen eckiger und jetzt ist es ein bisschen runder geworden und so.
Ich merke halt irgendwie, ich glaube bei Girlsplaining bin ich ein bisschen kritischer als zum Beispiel bei dem Comic, den ich damals für die FAZ gemacht habe, 2012.
Als ich so alt war, ne?
Genau, da heißt es, als ich so alt war. Und der entstand unter so einem Zeitdruck, unter solchen seltsamen Umständen. Und es war mein erster großer Auftrag, so jetzt zeichne mal eine 100-folgige Comicstrip-Reihe. Und ich habe da sowas zum ersten Mal gemacht. Und da bin ich immer noch so, dass jetzt auch inzwischen, also es gibt eine französische Ausgabe, die ist bei Kassermann erschienen, wo wir sozusagen die Strips umgearbeitet haben auf so ein kleines hochformatiges Format. Und das sieht aber irgendwie ein bisschen shabby aus, weil das irgendwie so ein Altpapier ist. Und da ist so ganz viel verschluckt worden. Und jetzt haben wir sozusagen noch eine deutsche Variante beim Schwarzen Turm gemacht. Die ist größer, die hat schönes weißes Papier. Und wenn ich da noch so durchblätter, da habe ich irgendwie ein anderes Gefühl. Da denke ich mir so, boah, krass, dass du das damals geschafft hast unter den Zeitdruck. Wow. Da bin ich immer noch so, wow, dafür sieht das aber echt noch gut aus. Da bin ich irgendwie versöhnlicher mit mir, weil ich denke, das ist unter... einem anderen Umstand entstanden. Und da weiß ich noch, wie ich da irgendwie von früh bis spät in meinem Zimmer saß. Und da war ich noch eine junge Studentin und war so, alle gehen feiern und ich sitze jetzt hier. Nein, irgendwie, wo ich dann auch manchmal, wo ich dann das gar nicht so gefühlt habe, diese Ehre, weil ich dachte, oh Gott, schaffe ich das jetzt? Und es dann aber zum Glück geschafft habe, wo ich dann noch mit so einem Stolz drauf gucke. Aber wahrscheinlich ist das auch etwas, was man sich ein bisschen beibringen muss über der Zeit, ein bisschen versöhnlicher mit den eigenen Sachen zu sein, ein bisschen nachgiebiger, weil ja jedes Produkt irgendwie so Zeitumstände hat, die es geformt haben.
Ja, ich glaube, das ist bei allen Comic-Zeichnerinnen so.
Ich muss auch sagen, also wenn ihr mich fragt, meine Comic-Ära ist ja auch schon ein bisschen älter. Also das letzte Mal, dass ich wirklich Comics gemacht habe, liegt jetzt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Aber ich habe ja seitdem 2 Bücher geschrieben, also so Bücher mit Text und mit Illustration. Und ich finde das ganz ähnlich. Also ich kann das auch sehr gut nachempfinden, dass man halt so auf seine alten Sachen guckt. Also wenn ich zum Beispiel in mein erstes Buch reingucke, ich mag das immer noch total gerne. Einfach, weil es mein erstes Buch war. Und Halleluja, ey, ich habe ein ganzes Buch geschrieben damals, ja. Das war wirklich toll. Aber an manchen Stellen, manchmal will ich so Stellen für Lesungen irgendwie, also jetzt kann ich es ja sagen, aber manchmal, wenn ich so Stellen für Lesungen dann raussuche, so, dass ich denke, oh Gott, ja, kann ich ja gar nichts von nehmen. Aber das ist natürlich genau das, was du sagst, Katja, dass man da auch versöhnlich sein muss mit seinem früheren Ich und dass das auch alles einer Zeit geschuldet ist, in der es damals entstanden ist. Und ich war halt zum Beispiel auch total ehrfürchtig davor, dass ich halt die ganze Zeit ein Buch schreibe. Meine Redakteurin, die hat hinterher was zu mir gesagt, also es war total nett und so. Aber da ist mir dann erst aufgefallen, dass ich die ganze Zeit über das ganze Projekt angegangen bin wie so eine Abschlussarbeit, was überhaupt nicht notwendig war. Und entsprechend bin ich halt auch das zweite Buch viel lockerer dann angegangen. Aber das meine ich halt auch so ein bisschen.
Was heißt das? Wie bist du das dann angegangen?
Naja, ich wusste halt, dass ich da viel mehr von mir selbst reinlegen kann und dass ich da jetzt nicht so Kritik von außen fürchten muss, weil ich werde dafür ja nicht bewertet. Und wenn doch, dann zählt es nirgendwo. Also das ist ja nicht so, dass ich da jetzt ein Zeugnis erwarte, mit dem ich mich irgendwo bewerben müsste oder sowas. Also ich habe ja immerhin auch 2 Abschlussarbeiten geschrieben, aber das war halt bei den Büchern einfach nicht. Also das ist was, was ich halt einfach mache, so.
Ja. Aber auch nochmal so mit dem, wo du gesagt hast, dieses Erlebnis, oh, das kann man ja gar nicht mehr so lesen. Eigentlich ist es ja auch was Positives, es ist ja so ein Zeichen von Progress, von Fortschritt. Das kann man ja auch so anerkennen, so, ah, heute würde ich es anders machen im positiven Sinne. Ich habe mich weiterentwickelt oder irgendwas. Und eben auch jetzt fürs zweite Buch, wo du gesagt hast, dass du dann lockerer warst und dieser Druck dann vielleicht auch gar nicht mehr so da war.
Ja, absolut. Da sagst du was total Richtiges. Also das ist ja auch so, dass man halt wirklich mit jedem, ich glaube, es geht euch da auch ganz ähnlich, also da wette ich fast drauf, dass man halt da wirklich mit jedem Buch oder mit jedem Werk, was man so macht, also was man irgendwann in welcher Form auch immer zum Abschluss bringt, dass man da auch immer wieder was Neues für sich lernt und auch über sich lernt, aber auch eben vor allem darüber lernt, wie man eigentlich Sachen macht.
Total. Ich wollte noch einwerfen, dass das halt auch so eine Entwicklungsstufe ist, dass man so zur eigenen Arbeit so ein Verhältnis bekommt, das überhaupt so wahrnimmt als eigene Arbeit. Am Anfang war es bei mir nämlich so, dass ich das Gefühl hatte, ich imitiere hier jemanden. Also ich tue so, als wäre ich Comiczeichner und muss aber trotzdem irgendwie liefern. Und erst mit der Zeit habe ich so gemerkt, ey, ich bin aber jetzt Comiczeichner. Und so mache ich das halt nun mal. Und das kommt eigentlich auch dann mit der, naja, so ein bisschen mit der Anerkennung, mit dem Feedback und dass halt einfach auch das Werk dann irgendwann vor einem liegt, oder? Also du hast es geschafft, also du hast das Buch gemacht, ja. Also bei mir war das so, dass ich das erst so schrittweise langsam akzeptiere, das ist das, was ich tue. Und ich versuche jetzt hier nicht irgendwie zu posen oder jemanden zu imitieren oder was vorzutäuschen, der Welt was vorzumachen, sondern hey, ich mache das wirklich.
Aber hattest du das Gefühl mit diesem Imitieren, weil du fandest, dass dein Stil jemandem zu ähnlich sah oder weil du dich da noch nicht so sicher an dem Stil gefühlt hattest oder weil das Buch dann noch nicht da war als Beweis dafür?
Ja, also das mit den Stilfragen, total. Da habe ich mich total verrückt gemacht am Anfang, weil man halt auch viel verglichen wird. Und ich war da sehr unsicher, tatsächlich. Also ich habe auch mir viele Sachen von etablierten Comiczeichnern und Comiczeichnerinnen angeschaut, von denen ich halt dachte oder wusste, die sind echt schon eine Weile im Geschäft und die haben halt so eine Routine und die bewundere ich, die haben einen tollen Strich und so. Und schau mal, wie machen die denn das? Und da hatte ich schon am Anfang das Gefühl, ich muss mir da irgendwas abschauen oder so. Also ich habe dann hier das versucht und jenes versucht und habe mit der Zeit natürlich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also man arbeitet so ein bisschen gegen das eigene Bedürfnis, eine Story zu erzählen, also auf seine eigene Art zu erzählen. Und dann, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt bei einer anderen Folge, aber ganz kurz nochmal. Es gab einen Disney-Job, der wirklich auch sehr zeitkritisch war, mit einer sehr strammen Deadline. Und da musste ich einfach diesen ganzen Zweifel und diesen ganzen das Nachdenken, also den Kopf ausschalten und musste einfach abliefern. Und das hat mich einen Riesenschritt nach vorne gebracht.
Ja, weil man dann wahrscheinlich auch die Hand mal einfach machen lässt, so was sie machen will und nicht jedes Mal versucht, die dazu irgendwas zu zwingen, was anders aussehen soll.
Genau. Und zu meinem großen Erstaunen war auch so ein Konzern wie Disney, ja, der ja sehr groß ist, die waren gar nicht so streng. Also die waren gar nicht so streng, was jetzt so die Qualität, also was ich damals als Qualität erachtet habe, nämlich, dass eine Hand aussieht wie eine Hand und halt auch wirklich die korrekte Anzahl Finger hat oder so. Darauf haben die gar nicht so viel Wert gelegt. Die haben einfach auf das Gesamtbild Wert gelegt. Die wollten, dass eine Stimmung rüberkommt oder ein Ausdruck rüberkommt. Eine Dramaturgie, ja. Also das war gar nicht so sehr abgefragt, dass du jetzt hier richtig Hände oder Füße zeichnest kannst oder so, sondern dass du halt die Geschichte erzählst und halt möglichst stimmungsvoll, dass es einen halt packt irgendwie beim Lesen, beim Betrachten.
Es ist ja auch so, dass wenn man sich eine Seite anguckt, eine Comicseite, dann denkt man ja immer, oh, da werden jetzt Leute eine Stunde drauf verweilen, genauso lange wie ich gebraucht habe, um dieses Panel zu zeichnen. Aber das ist ja halt nicht so, sondern das ist, glaube ich, das, was du auch so ein bisschen meinst oder was vielleicht Disney meint, dass man irgendwie eher gucken muss, dass man von Seite zu Seite getragen wird und ein Fluss entsteht beim Lesen. Und dann ist es auch egal, ob da eine Hand nicht sitzt, weil man die natürlich gar nicht betrachtet in dem Moment, während man liest. Und das ist natürlich auf der einen Seite was Gutes, auf der anderen, also ich versuche mich auch ganz oft mittlerweile nicht mehr so zu stressen, wenn meine Hand nicht sitzt, weil ich mir denke, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, seit ich Mutter bin, mich wegen jeder Hand zu stressen, die nicht gut aussieht. Es gibt einfach zu viele Hände, die nicht gut aussehen werden. Aber wenn das jetzt nicht gerade ein Panel ist, bei dem die Hand das Wichtigste ist, dann flutsche ich darüber hinweg. Dann will ich das einfach nicht tausendmal neu zeichnen, weil das dann auch im schlimmsten Fall gar nicht besser wird, sondern manchmal probiert man sich dann auch tot und dann geht die Lockerheit weg.
Naja, und in dem Fall ist nämlich dann wirklich auch so Zeitnot, die reduziert das dann wirklich weg, also wie zum Beispiel so eine Details, die am Ende doch wirklich großzügig überlesen werden.
War das denn mit dem Zeitdruck bei den nachfolgenden Projekten dann auch so oder war das erstmal nur bei dem, als ich so alt war?
Also, dass ich diese Art Zeitdruck gefühlt habe, war eigentlich nur, weil als ich so alt war. Danach gab es gar nicht so einen Zeitdruck. Ich kann mich aber einfach erinnern, dass dieser Zeitdruck sich mitunter beim Zeichnen selbst ganz gut angefühlt hat, weil die Hand so warm gezeichnet war und dann das alles so rausgeflossen ist. Also jetzt habe ich gerade eher das gegenteilige Problem, dass ich gar nicht so oft zum Zeichnen komme, wie ich das manchmal will. Und eher Schwierigkeiten habe, wieder reinzukommen und mir manchmal genau das fehlt, dieses routinierte, lange am Stück arbeiten oder vielleicht sogar auch der Zeitdruck, dass man in einer bestimmten Zeit was abliefern muss, um wieder ins Zeichnen so reinzukommen, dass man irgendwie aus dem Kopf herauskommt. Also ganz oft hindert einen ja der Kopf beim Zeichnen so, sondern weil du vorhin meintest, wann fühlt man sich eigentlich so als Comiczeichner oder als Comiczeichnerin? Ich hatte immer gedacht, so, oh, wenn einmal dieses Buch da ist, das ist dann der Beweis, dann ist man die Comiczeichnerin. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, dass wenn das Buch dann da ist, dass man dann manchmal gar nicht so happy ist, wie man dachte, dass man happy ist. Dass manchmal eher so ein maues Gefühl sich einstellt, so, das war's jetzt also, aha, jetzt ist es da. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, dass ich mich eigentlich am ehesten noch als Comiczeichnerin fühle, wenn ich mal so richtig lange im Büro bin und richtig lange am Stück zeichne. Und dann fühlt sich's für mich eigentlich so am realsten an. Aber wenn das immer so ein bisschen unterbrochen wird, weil ich gerade einen anderen Job habe, weil ich bin jetzt nicht nur Comiczeichnerin, sondern ich arbeite eben auch im Drehbuchbereich, dann muss ich die Sachen immer so unterbrechen und wieder weglegen. Also an Momsplaining sitze ich schon recht lange und es ist immer wieder so eine Hürde, wieder reinzukommen. Da vermisse ich das manchmal so, genau diesen Zeitdruck. Ich glaube, da müsste mir mal jemand noch eine schärfere Deadline setzen.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, dass es nicht funktioniert, wenn du dir selber diese Deadline setzen würdest.
Auf keinen Fall. Das würde nicht so richtig funktionieren. Also auch alleine deshalb, weil, naja, ich habe den Vorschuss schon abgelebt, tatsächlich von dem Buch. Und ich habe mir das blöderweise zuerst auszahlen lassen und dachte, das wäre eine super Idee. Und hatte dafür auch ein Stipendium bekommen. Und das ist alles schon sozusagen weggelebt. Das heißt, ich kann eigentlich immer nur dann dran arbeiten, wenn gerade mal kein Geldjob da ist. Und das stört mich manchmal so ein bisschen, dass ich gar nicht so 100% am Stück gerade daran arbeiten kann, wie ich es gerne würde.
Arbeitest du zu Hause oder hast du ein Atelier, wo du dann hingehst?
Also ich habe eine Bürogemeinschaft, die bei mir um die Ecke ist, wo eigentlich hauptsächlich FilmemacherInnen sind. Und da mache ich sozusagen beides. Da zeichne ich und da schreibe ich. Und wenn ich ganz faul bin und oder gerade mich nicht so danach Büro fühle, dann arbeite ich auch manchmal von zu Hause aus. Im Kinderzimmer steht immer noch ein Schreibtisch von mir, den ich noch benutze manchmal. Ihr arbeitet zu Hause, oder? Du auch, Caro, oder hast du? Nee, du hast ein Büro, oder?
Genau, also bei mir ist es so, dass ich zwei Schreibtische habe, quasi einen zu Hause. Und ich hatte in Corona-Zeiten gemerkt, oder beziehungsweise ich habe ja mit meinem ersten Buch auch schon vor Corona angefangen und habe auch gemerkt, dass ich unbedingt mal rausgehen muss, damit mich die Decke auf den Kopf fällt, und habe da Bibliotheken und Cafés, diese berüchtigten Cafés, für mich zum Arbeiten entdeckt, aber vor allem Bibliotheken, ehrlich gesagt. Und ja, dann war Corona, dann ging halt nichts mehr. Und dann war es so, dass ich öfter überlegt hatte mit einem Büro, und ich habe jetzt einen kleinen Büroplatz, allerdings habe ich den auch nicht mehr so lange. Ich habe den jetzt nur noch bis Ende November, dann lösen wir das Büro leider auf, da sitze ich noch mit zwei anderen. Und ich bin darüber schon traurig. Und andererseits bin ich aber auch ehrlicherweise sehr, sehr selten nur noch da gewesen. Ich habe aber auch so für mich echt überlegt, ich glaube, das war auch so ein Ding, was ich einfach brauchte, um halt wieder so ein bisschen mobiler zu werden, was Arbeitsplätze angeht. Also wenn ich halt irgendwie dann stuck in the middle bin bei, weiß ich nicht, irgendwas und ständig irgendwie nur vom Kühlschrank zur Waschmaschine laufe und dann wieder zum Schreibtisch. Da brauchte ich halt einfach so einen Anschubser, um mal wieder ein bisschen rauszukommen. Und das hat das Büro auf jeden Fall erfüllt, und deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass ich da auch ganz gut dann mich von lösen kann.
Ja, ich glaube, bei mir ist es hauptsächlich der soziale Aspekt, den ich irgendwie brauchte, so zusammen kochen mit den anderen, dann in der Mittagspause und über mal was ganz anderes reden. Das finde ich schon ganz gut daran.
Das ist, finde ich, auch total wichtig und total gut. Und dem werde ich auch am allermeisten hinterher trauern. Aber wir haben auch schon Pläne gemacht, ehrlich gesagt, dass wir danach auch noch quasi neue Modelle des Arbeitens finden werden.
Naja, gut.
Ja. Und Ingo, aber bei dir ist es so, du bist immer nur zu Hause, ne? Also du hattest es ja auch mal versucht irgendwie mit Bürogemeinschaften. Aber irgendwie ist da immer nicht so richtig was draus geworden, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also ich habe das eigentlich schon immer so gemacht, dass ich für mich alleine zu Hause gearbeitet habe. Was allerdings auch, muss ich zugeben, ein schwerer Prozess war, weil ich kam mir dann auch so vor, so, hey, ich spiele jetzt hier. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja aus der Werbeagentur quasi. Ich war ja angestellt als Reinzeichner und Produktioner, im Prinzip so sagte man damals. Und bin aus der Bürowelt quasi dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe mir halt zu Hause meinen Arbeitsplatz nachgebaut, so ein bisschen. Und das war echt ein komisches Gefühl. Und es hat echt lange gedauert, bis ich da so einen Rhythmus reingekriegt habe. Also es hat Jahre gedauert tatsächlich, dass ich von diesem, entweder man bekommt halt den Hintern nicht hoch oder man kann überhaupt nicht mehr aufhören zu arbeiten. Also man schrubbt dann die Nächte durch. Und das hat eine Weile gedauert, bis sich das eingependelt hat. Und mittlerweile komme ich da drauf ganz gut klar. Aber der soziale Aspekt, also was ihr gesagt habt, das ist natürlich auch ein Faktor. Ja. Es gab ein paar Versuche mit Ateliergemeinschaft, aber das hat halt einfach auch nicht geklappt, weil die anderen dann halt auch einen völlig anderen Rhythmus hatten. Also dann kamen die halt rein, wenn ich gerade Feierabend gemacht habe oder so. Also weil dann der Atelierpartner, ich sag jetzt mal nicht, wer es war, der Atelierpartner totaler Nachtmensch war und halt irgendwie erst so gegen 5 Uhr aufkreuzte und dann so um 7 Uhr langsam so anfing, abends zu arbeiten und dann die Nacht durchgearbeitet hat. Und das war halt dann der Moment, wo ich eigentlich ganz gerne Feierabend gemacht habe. Also ich bin so voll konservativ unterwegs. So
ja,
10 Uhr etwa fange ich an zu arbeiten und mache dann so, naja, so lange wie es halt dauert, meistens so 6 oder 7 kann ich dann langsam Schluss machen, dann koche ich was. Und
ja, das ist, glaube ich, der Teil, der mir gerade so ein bisschen fehlt, dieses selbstbestimmt Einteilen, wann ich arbeite. Also mit Kind ist ja einfach die Zeit sehr limitiert. Da muss man halt irgendwie gucken, dass man bis 15 Uhr das meiste geschafft hat, weil danach holt man es halt irgendwie ab. Aber früher war das immer meine Hochzeit. Ich habe auch immer relativ spät angefangen. Ich bin auch so ein kompletter, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich glaube, deswegen ist die Bürogemeinschaft sehr gut für mich. Ich bin ein Schlafanzug-Arbeiter. Ich falle vom Bett raus. Dann habe ich immer meistens noch eine Folge von irgendwas geguckt und erstmal ganz lange gefrühstückt. Und bin ich mit dem Schlafanzug zum Arbeitsplatz geschlurft. Und das bringt dann aber auch immer so eine Stimmung mit rein beim Arbeiten, ne, wenn man sich da so durch den Tag schlurft. Und dann habe ich halt meistens um 15 Uhr war ich dann wach und dann ging es irgendwie los. Und dann war 17 Uhr meine absolute Hochzeit so. Und jetzt kann man das leider gar nicht mehr so frei einteilen, beziehungsweise, also auch, dass ich zu viel arbeite, kann mir nicht passieren. Also abends, da brauche ich meinen Feierabend einfach. sei denn natürlich, es steht irgendwas komplett Krasses an, was noch fertig werden muss. Aber das habe ich gar nicht so oft, zumindest nicht bei den Buchprojekten. Da passiert das gar nicht so schnell.
Ja, ich hatte immer viel, zum Glück, kann man ja auch sagen. Also ich hatte immer viel zu tun eigentlich. Also manchmal pervers viel. Also ich habe wirklich viele Nachtschichten gemacht, damals noch.
Musstest du dann mehrere Projekte gleichzeitig schaukeln oder einfach... Ja. Okay, sowas finde ich immer richtig schwierig fürs Gehirn. Das finde ich ganz schwierig. Also klar, geht ja gar nicht anders in vielen Fällen, aber ich finde dieses Hin und Her, das finde ich schon manchmal schwierig.
Ja, ja. Das ging gar nicht anders eigentlich, weil das waren ja noch keine Comics, was ich gemacht habe damals. Das war ja im Prinzip Grafik für Musikbusiness. Also ich habe für Indie-Bands ganz viel gearbeitet und das ging gar nicht anders. Das trug sich einfach nur, wenn du immer so 4, 5, 6 Eisen gleichzeitig im Feuer hattest. Und dann die halt irgendwie gestemmt hast. Also je nachdem, wenn das Feedback kam, dann hast du das halt irgendwie eingebaut, verarbeitet, Rückfragen gestellt, Kommunikation halt. Und dann hast du halt die Sachen eingepflegt, wie es halt reingekommen ist. Und ich, ehrlich gesagt, wie ich das damals gemacht habe, weiß ich heute auch nicht mehr. Ich genieße es mittlerweile total, dass ich mich halt so auf ein Projekt konzentrieren kann. Ich mache immer noch kleine Sachen nebenbei, mehr oder weniger Freundschaftsdienste. Jetzt mache ich gerade für eine Band, in der ich mal selber gespielt habe vor, ach du meine Güte, 20, 30 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Da mache ich jetzt halt mal das aktuelle Poster irgendwie neu und so. Das, sowas mache ich halt noch, aber ich bin so froh, ey, das ist mittlerweile. Ich zeichne ein Comicbuch und mache das so lange, bis es fertig ist und dann mache ich das nächste.
Ich möchte jetzt dein Instrument raten, was du gespielt hast.
Bitteschön.
Oh ja, bitte.
Ich bitte darum. Okay.
Ich würde sagen Bassist oder Keyboarder.
Ja, ich bin tatsächlich der Bassist, ja. Wie kommst du denn da drauf jetzt?
Ich hatte immer das Gefühl, die Bassisten sind immer die Geheimnisvollen.
Oh.
Die Mysteriösen, bei denen man das Gefühl hat, das sind eigentlich die, denen man die meisten Fragen stellen müsste. Ich hatte immer so, es war auch bei Franz Ferdinand immer so bei der Band oder bei den meisten Bands, die ich so kannte, waren immer so die mysteriösen Menschen, immer die Bassisten. Und die lautesten waren dann immer die Sänger und die E-Gitarristen. Gefühlt.
Ja, es ist ein bisschen was dran, glaube ich. Also ich möchte mich jetzt selber nicht so, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich so geheimnisvoll bin, aber die Bassisten sind halt immer so hinten, gell? Beim Schlagzeuger.
Ja, das sind immer die, die so cool in der Ecke stehen und einfach das machen, so dass alle anderen klarkommen, so die Rhythmusgruppe.
Genau, die Sozialarbeiter der Band.
Ja, genau.
Ja, Bassist tatsächlich. Ja, ja, stimmt.
Aber Keyboard, das stimmt lustig, dass du das gesagt hast, Katja, weil Ingo war ja mal so ein wandelndes Synthi-Museum.
Ja, ja, ich habe ganz viel, viel mit Synthis gemacht, aber spielen, so richtig Keyboard spielen, also so im Sinne von Klavier spielen, konnte ich eigentlich nie. Aber ich habe ich mittlerweile auch wieder alles verkauft.
Aber hast du dann auch manchmal so deine eigenen Comic-Lesungen mit Synthi vertont oder sowas? So
nee.
Fancy Sachen dazu gemacht?
Das wäre ja was, genau. Ingo und sein Synthesizer.
Fände ich cool.
Sein Synthesizer-Museum.
Nee, ich habe ja wirklich so alte Analogkisten gehabt, also richtig alte Synthis und die haben halt wirklich den Nachteil, dass die total zickig sind, was auch gleichzeitig den Reiz ausmacht, weil wenn du die einschaltest und ein bisschen drehst, du weißt eigentlich nie so richtig, was da rauskommt oder wie er heute drauf ist und da kommen halt so Sounds zustande, die kannst du eigentlich nicht reproduzieren, du kannst sie einfach nur schnell aufnehmen, abgesehen davon, die klingen einfach verdammt gut und du weißt ganz genau, wenn du da jetzt einmal das Ding verdreht hast, einen Poti irgendwie bewegt hast, das kriegst du nie wieder so hin. Das macht irgendwie einerseits so den Reiz aus, aber andererseits auch ist das wahnsinnig unpraktisch für live. Das kann dir jeder bestätigen, der so eine alte Kiste immer auf der Bühne hatte, dass die halt einfach machen, was sie wollen. Dann sind die verstimmt. Das ist tatsächlich so bei diesen alten Geräten, dass die auch verstimmt sind. Die muss man stimmen. Wenn es zu warm ist, dann verstimmen die sich. Und das ist halt heute eigentlich eher unerwünscht, live so ein altes Gerät da stehen zu haben.
Ja, ey, echt witzig. Das hat sich ja ein bisschen bei dir abgelöst dann, ne? Eigentlich, also zufälligerweise, die Synthi-Phase und die reine Comic-Phase, meine ich. Ja, wo wir gerade so bei Ursprüngen sind und was man früher so gemacht hat. Katja, du kommst ja auch aus der Manga- und Anime-Szene ursprünglich. Also ich meine, du warst auch auf Animax aktiv. Darüber haben wir jetzt kürzlich zum Beispiel schon mit Caro Reich gesprochen. Und Olivia Viehweg, die wir ja auch schon zu Gast hatten, mit der bist du zusammen aufgewachsen, hattest du erzählt uns im Vorfeld. Ich wusste das gar nicht, dass ihr so eng miteinander zu tun hattet, schon so früh auch.
Ja, genau. Also wir haben uns eigentlich auch über Animax tatsächlich kennengelernt. Und ich dachte aber sehr lange, dass ich es immer mit einem Jungen zu tun habe, weil sie immer über die E-Mail-Adresse von ihrem Vater agiert hat. Und und bis es dann rauskam, ah, okay, Olivia, sie ist, also ich nenne sie ja bis heute immer Mina, nach ihrer Lieblings-Sailor-Kriegerin. Das ist immer noch der Spitzname, der so hängen geblieben ist. Und ja, wir hatten quasi einen Blind Date in der Jenaer Straßenbahn. Da haben wir uns kennengelernt. Genau, und dann, ja, eigentlich unsere Anfänge zusammen gestartet, waren oft in Cafés, haben gezeichnet, waren auch bei Animex-Treffen dabei. Sie hat mich auf jeden Fall, glaube ich, auch zu meiner ersten Manga-Anime-Convention mitgenommen. Über sie habe ich den Schwarzen Turm Verlag kennengelernt. Ihre Mutter war auch eine Art Mäzen und hat irgendwelche Kunstkurse für mich mit unterstützt und finanziert. Ja, ganz viel einfach tatsächlich. Und ich war mit ihr auf meiner ersten Japan-Reise. Also uns verbindet da sehr viel. Und natürlich unsere gemeinsame Sailor Moon-Leidenschaft natürlich.
Ja, und jetzt seid ihr ja auch beide Drehbuchautorinnen und Comiczeichnerinnen. Ne? Witzig. Ja, genau, Sailor Moon, da sagst du was. Ich habe nämlich gedacht, ey, ich muss mit dir unbedingt auch nochmal über Sailor Moon sprechen, weil das spielt bei dir in den Comics ja doch irgendwie immer wieder so eine Rolle. Ne? Also irgendwie kommst du immer mal wieder drauf. Das taucht halt auf. In so Anekdoten oder vielleicht auch im Bild. Und Caro Reich hat das auch gesagt, als sie bei uns zu Gast war, dass sie sich da repräsentiert gefühlt hat und das für sie eben auch eine ganz wichtige Serie deswegen war, die sie in die Manga-Welt, Comic-Welt so reingeführt hat.
Ja, also für mich, ich würde eigentlich so weit gehen, dass ich sagen würde, Sailor Moon ist halt meine Religion. Also irgendwie verbindet mich damit noch sehr viel, einfach emotional. Also, damals war das halt für mich wie eine wichtige, ich weiß nicht, eine Stütze oder sowas. Ich hatte das eigentlich jeden Tag gelesen, jeden Tag reingeguckt, jeden Tag geschaut. Ja, war richtig obsessed, sage ich mal, damit. Oder bin es eigentlich immer noch. Bin ja auch so eine kleine Sammlerin und hänge sehr viel auf eBay Kleinanzeigen rum und suche noch altes Vintage Sailor Moon Spielzeug, gerne auch Bootleg. Irgendwas ist da immer noch so, dass da noch so eine Nostalgie mitschwingt, die mich bis heute so füllt. Und ich weiß auch noch, dass Caroline Reich gesagt hat, naja, wie du es gerade meinst mit dieser Repräsentation. Also eigentlich ist mein Vater beispielsweise auch großer Comic-Fan gewesen, hat viel Mosaik gelesen, die Digga Ducks. Und wir hatten eigentlich immer ein lustiges Taschenbuch rumliegen. Und ich habe da auch reingeguckt, aber da ist einfach nicht so viel passiert in mir, wie als ich zum ersten Mal eine Sailor-Kriegerin habe sich verwandeln sehen. Da war es dann um mich geschehen. Also diese Magic, die dabei aufgekommen ist. Und dann natürlich einfach auch zu sehen, ja, so viele einfach Mädels, die miteinander befreundet sind und füreinander einstehen und kämpfen und bis aufs Blut und dann auch meistens tragisch sterben. Das war ja so episch. Ja, das gab es damals einfach noch nicht so in der Form.
Ach, ich werde ganz nostalgisch, wenn du das so erzählst. Das ist so, ich weiß nicht, man hat ja auch so mitgefiebert einfach und hat da auch so seine eigenen Erinnerungen dran. Und die kommen bei mir jetzt auch gerade wieder so hoch. Also wie man dann auch so nach der Schule noch diese Mangas gelesen hat. Oder dann lief das ja auch immer direkt nach der Schulzeit.
Ja, ich bin dann immer gerannt, mit Rucksack auf, losrennen. Und ja, keine Ahnung, so dieser ganze Nachmittag nach dem RTL-2-Programm gerichtet. Wann kommt Sailor Moon, wann kommt Kamikaze Kaido Jean? Wann kommt dies, wann kommt das? Also ich habe sehr viel Zeit vorm Fernseher auch verbracht und ich weiß nicht, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieser Wunsch, überhaupt Storys zu erzählen, wenn man damit so groß geworden ist und das viel gemacht hat.
Ja, wer waren denn deine Lieblingsfiguren oder hast du auch eine Lieblings-Sailor-Kriegerin eigentlich?
Ja, also Sailor Mars ist ganz oben dabei, wobei ich an der immer so spannend fand, dass die sich im Manga, also im Manga und im Anime sind das zwei ganz unterschiedliche Figuren. Im Anime ist das halt eine laute, temperamentvolle, die sich immer mit Sailor Moon streitet und die verbindet auch eine sehr innige Freundschaft miteinander. Also es sind eigentlich die besten Freundinnen. Und im Manga war das eher so die geheimnisvolle, mysteriöse, die im Hikawa-Tempel ist und irgendwelche Prophezeiungen machen kann und die einfach ganz anders aufgestellt war. Aber wahrscheinlich, als sie den Anime gemacht haben, haben sie gemerkt, sie brauchen noch ein paar mehr extremere Charaktere. Deswegen fand ich die eigentlich immer so mit am spannendsten. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welche ich besser finde, ob die im Manga oder die im Anime. Aber ich glaube, Tendenz geht zu der im Anime, weil ich glaube, dieses Aufbrausende, das kenne ich selber auch ganz gut.
Mhm. Interessant, weil die Sailor-Kriegerinnen, die sind ja auch alle ganz unterschiedlich vom Charakter her. Und man findet da halt irgendwie auch immer eine, mit der man sich identifizieren kann. Ne?
Ich will jetzt deine raten, weil ich schon Ingo geraten habe, muss ich jetzt deine raten.
Ja, okay, dann rate mal.
Okay, also deine war Sailor Merkur.
Ja, das ist aber auch die, die halt einfach, das hat halt einfach am besten so gepasst halt, ne? Das ist halt der Nerd in der Gruppe. Das ist halt die.
Und die Sensible.
Ja, aber kam das so raus? Stimmt, obwohl, du hast recht, ja. Ja, ich weiß nicht, also das ist halt was mich eigentlich doch irgendwie auch am meisten angesprochen hat. Also sie kannte sich halt einfach mit ganz vielen Sachen aus und ist aber auch immer total cool geblieben dabei, ne? Immer auch ganz ruhig und ausgeglichen.
Wobei es natürlich eine Folge gab, die ist so ein bisschen herausgestochen. Also das gibt es im Manga so in der Form, glaube ich, nicht. Also da war sie nicht diese Figur, aber im Anime gab es mal eine Folge, wo sie quasi ihren Job als Zelda-Kriegerin hingeschmissen hat, mal kurz für eine Folge. Da hat sie irgendwie so an sich selber gezweifelt und hatte so das Gefühl, sie ist nicht die Starke der Gruppe und sie wollte, glaube ich, ihr Medizinstudium verfolgen. Dann gibt es so eine Folge, wo sie ihren Verwandlungsfüller zurückgibt. Und das hat mich ganz schön getroffen. Also es gab so öfter mal so Momente, wo sie an allem gezweifelt hat und also so rein von den, quasi war quasi das Brain, aber so von ihren Kräften war sie immer so die schwächsten Kräfte hatte. Deswegen hat sie manchmal so an sich gezweifelt und das fand ich schön, dass sie in dem Anime das ein bisschen verfolgt haben, diese Idee.
Ja. Das ist total interessant, dass du das erzählst. Ich kann mich daran nämlich nicht erinnern, aber mich macht das schon wieder total neugierig. Ich möchte mir das echt gerne mal wieder angucken. Ingo, wir haben ja auch mal versucht, das irgendwie zusammen zu gucken, weil ich dich auch in diesen Kosmos quasi einführen wollte. Das ist mir, glaube ich, nicht so gelungen,
haben
aber
wir?
Wahrscheinlich auch einfach, weil du keine... Ja, siehst du, das schon wieder vergessen.
Nee, ich kann mich erinnern, wir haben My Hero Academia haben wir
geguckt. Ja, aber das war ja viel, viel später. Nee, das war schon früher. Aber
ach so.
Nee, das ist so, dass das...
Ich fand das sehr lustig. Mir hat das sehr gefallen.
Ja, das war auch gut. Aber bei Sailor Moon, wie gesagt, das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, das sieht so oberflächlich aus und ich glaube, man kann das auch schnell so abtun, aber da steckt doch ganz schön viel drin, habe ich manchmal so das Gefühl oder mir hat es zumindest damals auch total viel gegeben und ich habe auch eine Freundin, die ist echt Hardcore-Fan, also die hat ansonsten jetzt mit Anime und Manga gar nichts mehr zu tun, aber Sailor Moon.
Wisst ihr, was ich das Interessanteste eigentlich an Sailor Moon finde, ist, man kennt ja so diese Superheldinnen-Serien, wo es immer darum geht, ja, man muss kämpfen bis zum bitteren Ende und jeder kriegt auf die Fresse. Und mit Sailor Moon hat man halt eigentlich eher eine typische Anti-Heldin. Eine, die als unverwandelt eine sehr verfressene, alberne Göre ist, die ständig heult wegen jedem Scheiß, über das sich dann auch lustig gemacht wird. Aber kaum ist sie verwandelt, wird sie mutig, aber nicht auf so eine Art, wie wir sie kennen, also oder wie wir sie oft transportiert bekommen. Nämlich Mut ist nur, wenn man jemanden auf die Fresse schlägt, sondern bei ihr ist halt der Mut, Liebe, Herzlichkeit, Ehrlichkeit, sogar Verständnis für den schlimmsten aller Feinde, für deren Story. Und das fand ich immer das, was so überzeugt hat. Weil ich weiß noch, dass es eine Zeit gab, wo ich dachte, Sailor Moon ist voll die alberne Figur. Und aber später ist mir erst klar geworden, es ist genau das, diese Empathie ist der Schlüssel von dieser ganzen Serie. Und das ist das, was so Spaß macht, so Empathie, selbst für den bittersten, bösesten Feind, weil der auch seine Gründe hat, so nach dem Motto. Das fand ich immer schön an Sailor Moon.
Also sind die, ich muss jetzt mal fragen, weil ich das halt so gar nicht kenne, also oder kaum kenne, wer sind denn die Bösen eigentlich? Wer sind die Villains?
Ja, da gibt es halt in jeder Staffel quasi neue Feinde oder Feindbilder. In der ersten Staffel ist es Königin Perilia. Und natürlich wollen sie immer meistens den Silberkristall oder das Licht des Silberkristalls, den Sailor Moon hat. Ich habe jetzt aber letztens, es gibt ja jetzt auf Netflix Sailor Moon, was sich am Manga orientiert. Und es gibt eine sehr, sehr komplizierte Antwort darauf, wer die Feinde sind. Nämlich eigentlich ein Produkt von allem. Ich weiß es nicht so 100%.
Also die Sailors untereinander, das sind ein Team, ja?
Genau, also im Anime ist es so, es gibt so einen Yume of the Day, heißt es, so einen Dämon des Tages. Also jede Folge gibt es einen Dämon, gegen den Sailor Moon kämpfen muss. Und dieser Dämon, der will dann immer was Bestimmtes. In der ersten Staffel will er irgendwie allen Menschen die Energie absaugen, weil die Königin Perilia diese Energie braucht für ihre große Herrscherin Metallia. Und damit wollen sie dann irgendwie, keine Ahnung, was machen, die Welt beherrschen, Sailor Moons Silberkristall klauen. In der zweiten Staffel sind es halt eine Gruppe von Leuten, die aber Ähnliches vorhaben. Aber es gibt immer so ein Monster of the Day sozusagen im Anime. Im Manga ist es alles ein bisschen verstrickter. Ganz am Ende ist tatsächlich, und das ist eigentlich ziemlich cool, ist die Hauptfeindin eine Sailor-Kriegerin, nämlich Sailor Galaxia, die quasi alle Sailor-Kriegerinnen im Universum tötet und deren, ja, keine Ahnung, deren Powers mehr oder weniger klaut, ihre Sternenkristalle. Das ist dann ziemlich krass, wie das dann noch zur Sache geht und wie das dann erklärt wird. Das ist relativ komplex. Aber daran konnte ich mich gar nicht mehr so erinnern, als ich jetzt diese Netflix-Serie gesehen habe. So, okay, krass, wow. Ganz schön deep.
Ich habe die auch noch nicht gesehen, jetzt diese bei Netflix. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es irgendwie gegen Ende hin, also diese ganzen, was du jetzt gerade gesagt hast, Monster of the Day und sowas alles, das war immer recht nachvollziehbar. Aber wenn es dann irgendwie auf diese höheren Ebenen kam und die Beweggründe, die jetzt dahinter standen, die zu bekämpfen und sowas alles, da wurde es manchmal echt so abgefahren. Und ich weiß nicht, aber es ist so ein Eindruck, den ich nur habe, vielleicht, dass im Japanischen ganz oft so Geschichten auf eine Art und Weise enden, die man als Westeuropäerin nicht so richtig nachvollziehen kann, weil das dann irgendwie zu kompliziert wird.
Also bei Sailor Moon gab es auf jeden Fall dann auch so viele Figuren. Ich glaube, da reichen auch einfach diese 18 Bände gar nicht aus, um denen allen gerecht zu werden, was natürlich auch mitunter schade ist. Und im Anime sowieso nicht. Da kamen ja dann in den 90ern auch manche Figuren überhaupt nicht vor. Ich weiß aber, dass ich das Gefühl, was du hast, auch kenne von anderen Serien, sowas wie End of Evangelion oder sowas.
Oh ja, ja,
weiß genau. Ich noch. Also ich weiß gar nichts mehr davon oder darüber. Ich weiß nur, dass ich immer so ein bisschen geflasht vorm Fernseher saß und gar nicht wusste, was gerade passiert. Also das Gefühl kenne ich schon irgendwie auch. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, wie diese Sachen geschrieben werden. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass wenn sich jetzt so eine Naoko Takeuchi mit Sailor Moon hinsetzt und den ersten Band macht, weiß die ja, glaube ich, noch nicht die komplette Fahrt bis zum 18. Band. Sie setzt sich ja jetzt nicht 18 Jahre hin und schreibt jedes Jahr einen Band, sondern entwickelt es ja vielleicht von Band zu Band. Und vielleicht kommt damit unter auch deswegen manchmal so eine Verwirrung, dass es ja schnell gehen muss alles und geliefert werden muss. Währenddessen, keine Ahnung, hier im europäischen Raum, vielleicht hat man mal so eine Fantasy-Trilogie, aber da würde man sich wahrscheinlich schon vorher die Mühe machen, da mal zu überlegen, wo fängt es an, wo hört es auf. Oder vielleicht hat sie nur so einen groben Bogen gehabt.
Hast du das denn eigentlich auch genutzt, weil du gesagt hast, dass Sailor Moon dir eine Menge bedeutet hat oder immer noch bedeutet? Hast du das auch nutzen können für deine eigenen Projekte, für deine Arbeit? Also diese Energie, die du da so ein bisschen draus gezehrt hast?
Also ich erinnere mich, ich habe erst ein Kunststudium gemacht und danach habe ich ein Drehbuchstudium gemacht. Und bei beiden Studiengängen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das immer sehr elitäre Sachen waren und dass ich mich da nie so richtig zu Hause gefühlt habe. Also im Kunststudium war ich falsch, weil ich Comics gemacht habe. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, in meinem Drehbuchstudium oder zumindest da an der Drehbuchuni, wo ich war, waren die Sachen, die ich gerne machen wollte, sowas wie, keine Ahnung, Horror, Mystery, Fantasy, aber auch Comedy eigentlich so verpönt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn da jetzt nicht jemand traurig nackt in einem Weizenfeld steht und dann irgendwie, keine Ahnung, was Komisches sagt, dann ist es nicht cool. Ich weiß, ich hatte immer das Gefühl, ich war in beiden Studiengängen, eigentlich wollte ich das machen, aber ich war da nie ganz zu Hause. Und am Ende vom Drehbuchstudium, da habe ich dann nochmal so einen Rundumschlag gemacht. Eigentlich hatte ich natürlich auch, wie die deutschen Abschlussstudenten das oft gemacht haben, irgend so einen düsteren Mystery-Krimi geschrieben, der in einem Dorf spielt mit Krimi-Plot oder irgendwie sowas. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich will das gar nicht. Und dann habe ich meinem Mentor gesagt, so, jetzt mache ich mal so eine Fantasy-Serie mit, eben auch mit Mädels, die sich verwandeln können. Und eigentlich habe ich im Grunde komplett Sailor Moon geklaut. Und das Ganze hieß dann Prisma. Und es hat aber so viel Spaß gemacht, das zu schreiben und allen in den Arsch zu treten und zu sagen, ich mache jetzt hier meine kleine eigene Fantasy-Show. Und dann war ich so überrascht, weil am Ende von diesem Studium musste man das natürlich vor wichtigen Leuten pitchen. Ich hatte auch eine super ausgefeilte Serienbibel, so nennt man das ja immer, wo halt schon alles drin steht, was der Plot, was der Staffelbogen, wer sind die Hauptfiguren, wie sieht's aus. War so richtig fleißig und dann habe ich das gepitcht und ist am Ende aber niemand auf mich zugekommen von diesen ProduzentInnen, weil natürlich in Deutschland niemand eine Fantasy-Serie für Teenager macht. Das war einfach komplett irrsinnig. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, hat es mir so viel Spaß gemacht, wie ich es nie hatte während des Drehbuchstudiums. Deswegen war das eigentlich eine gute Fingerübung, das mal so zu machen und diese Leidenschaft da wieder reinfließen zu lassen und auch zu sehen, in welche Richtung ich auch gerne mal schreiben würde.
Aber Moment mal, keiner macht Fantasy für Teenager, doch, oder? Also das ist doch so ein Genre, was eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren total trägt.
Aber kennst du eine deutsche Fantasy-Serie für Teenager?
Ach, eine deutsche? Ach so. Das ist wahrscheinlich dann, also du meinst, es gab so eine ablehnende Haltung generell gegenüber Genre oder?
Ja, ja, genau. Also Genre ist eher schwierig, weil teuer, zu groß und wenn es nicht gerade auf ja. einer IP, also auf etwas basiert, dann kannst du das eigentlich in Deutschland kaum machen.
Kannst du kurz erklären, auf IP, was meinst du?
Na, wenn das nicht gerade auf etwas basiert wie ein bekanntes Buch, wenn es nicht eine Vorlage gibt, eine bekannte. Das macht halt keiner eine Original-Fantasy-Serie. Vor allen Dingen nicht von einer Drehbuchstudentin, die gerade aus dem Uni-Jahrgang rauskommt und dann sagt, jetzt möchte ich mal. Aber das musste ich dann irgendwie auch erstmal kapieren und lernen, dass das gar nicht so einfach ist. die Sachen, die man sich ausdenkt, tatsächlich zu verkaufen auch.
Aber du hast es ja noch. Also planst du da eines Tages vielleicht einen Comic draus zu machen aus Prisma?
Also ich glaube nicht, weil es halt wirklich ein kompletter Sailor Moon Rip-Off ist. Nur ein bisschen, also ein bisschen mit Harry Potter drin.
Ach so, Sailor Moon meets Harry Potter.
Ja, es war so alles Mögliche. Vielleicht auch ein bisschen Ghostbusters war auch dabei. Ich glaube, es war eher wie so eine, in dem Moment wie eine Fingerübung eigentlich, ne? Um mal zu gucken, wie würde man das machen, wie würde das vielleicht klingen. Und ich glaube, es war einfach für mich zu dem Zeitpunkt da, um mal meine eigene Stimme wieder herauszufinden und herauszufinden, was ich schreiben will. Genau, und dann war ich halt lange bei einer, oder ich bin auch bei einer Agentur, wo ich sehr lange auch so als Genre-Spezialistin aufgeführt wurde. Aber nachdem ich da auch schon einige Horrorfilme jetzt schon gepitcht habe und Fantasy-Filme und Sachen, habe ich dann natürlich irgendwann gemerkt, naja, das ist halt einfach eigentlich nicht so richtig möglich hier in Deutschland. Und jetzt mache ich tatsächlich andere Sachen, mit denen ich erstmal mal Geld verdiene, was aber auch gut ist. Eher so in Richtung Comedy, was aber eigentlich auch etwas ist, was mir liegt.
Mhm. Kann man fragen, was sind das für Drehbücher, die du schreibst?
Also viele sind jetzt gerade auch ein bisschen geheim, sag ich mal. Da darf ich noch nicht so richtig drüber reden. Aber ich mag schon ganz gerne einfach so schräge Comedies mit schrägen Charakteren.
Ist denn schon was umgesetzt worden jetzt?
Also momentan noch nicht. Die sind alle jetzt quasi optioniert, die Sachen. Oder sie sind gerade noch in der Mache. Also jetzt gerade arbeite ich eben an einer Comedy-Serie. Und das macht aber auch relativ viel Spaß. Dann habe ich, bei dem anderen habe ich gerade eine Weihnachtsserie liegen. So ein bisschen Harry und Sally-Style, aber ein bisschen schräger einfach. Jetzt arbeite ich gerade noch an einem Vampirfilm, aber der ein bisschen einen Twist hat. Also ich habe irgendwie sehr, sehr viele Sachen in der Pipeline, aber es ist noch gar nicht so wirklich was verfilmt. Aber sie sind da. Aber aus manchen, also aus dem Vampirfilm zum Beispiel, überlege ich tatsächlich einen Comic zu machen. Mit Mom's Planning habe ich entschieden, dass danach erstmal nichts Autobiografisches mehr kommt und dass ich dann mal in die Fiktion gehen will und wirklich mich mal austoben will beim Schreiben. Das ist so der Plan.
Für mich hört sich das so an, als würde demnächst eine Menge cooles Zeug kommen. Das ist alles.
Ja, das stimmt.
Alles von Katja Klingel. Das ist, ja. Ich bin total scharf drauf.
Ja, Katja, wie sieht's denn aus? Also, du hast ja auch schon gesagt, Girls Planning ist ja auch schon eine ganze Weile her eigentlich, ne? Und Moms Planning, da bist du jetzt zwar dabei, aber es wird auch noch eine Weile dauern. Was ist denn dazwischen gewesen? Also, hast du denn dazwischen trotzdem irgendwie was gemacht oder so? Man hat ja lange Zeit auch nicht so richtig was von dir gesehen.
Also, eine Zeit lang habe ich tatsächlich, um überhaupt zu zeichnen, sehr viele Instagram-Comics gemacht. Aber jetzt so in Zeiten von KI und keine Ahnung, mache ich da jetzt einfach nicht mehr so viel für diese Plattform oder habe keine Lust mehr so viel der zu frönen oder die zu füttern. Ich weiß auch nicht. Genau, und als das Buch 2018 erschien, hatte ich eigentlich vor, dem Women's Planning hinterher zu schicken, hatte dafür dann auch schon sozusagen einen Vertrag bekommen und auch diverse Stipendien, hatte dann auch eine Künstlerresidenz in Linz im Salzamt und das war sozusagen die erste dieser Art, also dass ich sowas gemacht habe und es war für mich eine tolle Erfahrung und die musste ich dann unterbrechen, weil Corona kam. Und dann hieß es plötzlich, die Grenzen werden dicht gemacht oder beziehungsweise es geht kein Zug mehr von Österreich nach Deutschland. Da musste ich irgendwie relativ schnell zusammenpacken und so, ja, okay, vielleicht würde ich doch gerne noch nach Hause, bevor der Zug nicht mehr fährt. Und dann ging es mir erstmal so, wie vielen, dass ich diese Zeit genutzt habe zum Zeichnen. Aber dann kam, also dann wurde ich schwanger, was ja auch schön war und was ich auch wollte. Und ich hatte mir aber naiverweise so in den Kopf gesetzt, ja, nach 2-3 Monaten sitze ich wieder am Schreibtisch und arbeite weiter an Women's Planning. Und das ist dann aber nicht passiert, weil diese Schwangerschaft für mich doch intensiver war, als ich dachte. Es fing eigentlich so ein bisschen damit an, dass ich Stillprobleme hatte und mein Kind gar nicht richtig stillen konnte. Und es dann, wir waren eigentlich gerade aus dem Krankenhaus mit dem Baby draußen, haben dann zu Hause festgestellt, jetzt hat sie 38 Fieber, das ist nicht so gut bei Säuglingen, schnell wieder zurück ins Krankenhaus und dann festgestellt, okay, es hat irgendwie Durstfieber. Und damit fing meine Mutterschaft an, mit so einer kompletten Sorge um dieses Kind und wie kann ich das eigentlich füttern und über diese Stillprobleme, die ich sehr intensiv erlebt habe, ich wollte unbedingt stillen, hat sich irgendwie eine Wochenbettdepression eingeschlichen. Und dann hatte ich auch ein Kind, das, also man nennt es nicht mehr so gerne Schreibaby, man nennt es High-Need-Baby, wo ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich in vielen Bereichen der Mutterschaft komplett unsicher. Also mit meinem Kind irgendwie auf die Straße zu gehen und es im Kinderwagen umzuschieben, war für mich schon schwierig, weil kaum hatte ich es in den Kinderwagen gelegt, fing es an zu schreien und dann überhaupt erstmal mich einzugrooven. Und meinem Partner ging es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also die Wochenbettzeit wird ja immer so gerne als Honeymoon-Phase bezeichnet, als Baby-Honeymoon. Und das war ja so ungefähr das Gegenteil davon. Und dieses Gegenteil davon, das hielt für mich relativ lange an, dass ich gar nicht so in den Modus gekommen bin, mich als Mutter sicher und wohl zu fühlen und dann wieder anzufangen zu arbeiten. Und in der Zwischenzeit war natürlich dann auch das Stipendium schon aufgelebt, der Vorschuss war weg. Und dann ist mir zumindest die Idee gekommen, also ich hatte mich so viel mit dem Thema Mutterschaft beschäftigt und dann habe ich gemerkt, okay, ich hatte eigentlich schon 30 Seiten oder mehr gezeichnet für Women's Planning und dann habe ich beschlossen, ich will eigentlich einen Fokus auf Mutterschaft setzen und auf den ganzen Druck, der mit dem Muttersein einhergeht und darüber zeichnen und auch darüber aufklären, weil ich den selber so stark gespürt habe. So ist das mehr oder weniger entstanden und dann habe ich erstmal sehr lange daran geschrieben. War aber auch nicht immer so einfach, weil wenn man noch so mittendrin ist in diesem ganzen Struggle, dann ist es auch ein bisschen schwierig rauszuzoomen und darüber zu schreiben, weil man ja noch mittendrin ist. Wahrscheinlich hätte ich einfach so eine Pause gelassen und später angefangen, wäre es wahrscheinlich mir leichter von der Hand gegangen. Also Girls Planning zum Beispiel hat sich sehr, sehr schnell runtergeschrieben und ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass es in dem Falle irgendwie schwieriger von der Hand ging. Was ich einfach glaube, dass es daran lag, dass ich einfach noch zu tief drin steckte in dem ganzen Thema. So, und jetzt, ein paar Jahre später, habe ich nochmal einen anderen Blick auf Dinge und kann besser darüber schreiben. Merke aber natürlich trotzdem noch bei manchen Themen, wenn ich die anfasse, ui, da jetzt nochmal so dran zurückzudenken, ist auch manchmal herausfordernd. Gleichzeitig bin ich auch froh, dass ich es mache, weil es auch gleichzeitig wie so eine Aufarbeitung ist, weil so fast schon was Therapeutisches hat.
Das wollte ich gerade fragen, also ob du das überhaupt machen kannst, wenn das dich ja jetzt wirklich so tief berührt, ob das dann was ist, was du so wirklich vorholen möchtest oder was du lieber erstmal beiseite lässt.
Ja, sowohl als auch. Also ich habe schon gemerkt, darüber zu schreiben hilft mir, aber ich habe gemerkt, dass ich sensibler in meiner Außenwahrnehmung geworden bin. Also früher war ich ja ziemlich hartgesotten, konnte mir jeden Scheiß im Fernsehen reinziehen, so nach dem Motto. Und jetzt zum Beispiel war ich gerade bei der Kinopremiere von Andreas Dresens neuen Film In Liebe eure Hilde. Und das war eine richtig schlechte Idee beispielsweise, weil ich gar nicht, war mir gar nicht so bewusst. Dann geht es um eine Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, die dann gefasst wird, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie gefangen genommen wird, schwanger ist und dann ihr Kind im Gefängnis zur Welt bringt. Also sie hat ihr Kind zum Glück stillen können, aber es gab zum Beispiel eine andere Mutter im Gefängnis. Da gab es dann halt so eine Szene, die hatte dann eben nicht genug Milch und konnte ihr Kind nicht stillen. Und dann wurde ihr das Kind weggenommen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie stark mich das triggert. Und dann habe ich gemerkt, dass ja aber nicht nur ich alleine mich hier in diesem Raum getriggert fühle, sondern der ganze Saal schluchzte, alle Mütter schluchzen. In diesem Raum neben mir musste ich eine Frau sehr viel mit Taschentüchern versorgen. Wo ich gemerkt habe, einfach, da gibt es auf jeden Fall auch noch sehr viele Tabuthemen im Bereich Muttersein, wo ich merke, da gibt mir das dann aber auch eine gewisse Stärke, dann darüber zu schreiben, weil ich weiß, dass ich nicht damit alleine bin. Und auch den Wunsch habe, diese perfekte Mutter, die alles auf einmal schaukeln kann und die auf Instagram auch gerne hochgepriesen wird oder wieder hochgepriesen wird, jetzt auch irgendwie in den Zeiten der neuen Rechten auch nochmal umso mehr, dass ich das dekonstruieren will. Und das gibt mir dann auch wiederum Kraft. So.
Ja. Wie alt ist dein Kind jetzt, wenn ich fragen darf?
Jetzt ist es 3.
Ist denn das jetzt leichter geworden?
Also was auf jeden Fall leichter geworden ist, ist, dass halt mein Kind spricht und wir miteinander uns unterhalten können. Also so ein Baby, das hat ja keine anderen Ausdrucksmöglichkeiten als zu schreien. Aber es schreit ja, wenn Pups quer sitzt, genauso krass, wie wenn es mal kurz Aufmerksamkeit will oder so gefühlt. Also und da immer raten zu müssen als Mutter, fand ich immer sehr schwierig. Und jetzt kann ich mit meinem Kind reden und es auch mal fragen. Das hilft viel. Und natürlich ist jetzt auch so die Phase, wo so viel zurückkommt. Natürlich an Liebe, aber auch wo diese ganzen lustigen Sachen passieren. Also wir machen jetzt sehr viel interaktives Rollenspiel miteinander und das macht dann Spaß. Dann kommt jetzt einfach so viel zurück, was man als Baby, das kann ja noch nicht so viel, kann noch nicht so viel zurückgeben, weil es in allererster Linie versorgt werden will. Aber natürlich ist es auch mal so eine Sache, da kommen ja dann auch mal so Schuldgefühle mit rein. So dieses, oh, warum genieße ich das jetzt nicht so, diese neu werdende Mutter zu sein? Alle anderen sind immer so blessed, warum bin ich das nicht? Da einfach auch mal so auf Ursachenforschung zu gehen, das fand ich natürlich auch so intens. Man beschäftigt sich ja dann auch so viel mit der eigenen Familie und all solchen Geschichten. Und das dann alles mal zu durchdenken und aufzuarbeiten. Also man lernt ja auch so viel über sich selbst dabei. Das ist ja auch eine Reise, die wie cool ist irgendwie auf so eine Art auch. Wie viel man dabei über sich selbst lernt.
Wie kriegst du das denn zusammen jetzt? Also das Kind ist ja jetzt mit 3 Jahren dann schon ein bisschen autarker, ein bisschen selbstständiger. Aber wie kriegst du das zusammen mit deiner Arbeit? Hast du denn das Gefühl, dass du dich dem widmen kannst? Weil du sagst, du arbeitest ja auch teilweise im Büro und so.
Also es hilft schon mal, dass ich das Gefühl habe, so mit 3 stabilisiert sich so ein Immunsystem von dem Kind auch mal ein bisschen mehr. Das war nämlich auch nochmal so eine Sache, so wie viel dieses Kind einfach krank war und wie viel man ausgefallen ist, wie das halt natürlich auch so ein Personalmangel war in den Kitas, was ja auch so ein Thema ist. Und dann sehr oft die Mails kamen, können Sie Ihr Kind bitte heute schon vor 12 abholen oder überhaupt zu Hause lassen. Und wir das natürlich am Anfang, sind wir dem auch immer brav gefolgt, haben das immer gemacht, immer zu Hause gelassen und dann immer die Arbeit hat darunter gelitten. Und man hatte ja, da man ja auch selbstständig war, hat man das ja auch selber entschieden. Und es gab ja nicht so diesen, ich kann ja jetzt nicht schon wieder hier frei nehmen. Das hilft jetzt natürlich sehr, dass das ein bisschen, ich habe so das Gefühl, sich ein bisschen stabilisiert. Ich muss gleich mal auf Holz klopfen.
ja.
Und dann sich auch ein bisschen, dass ich mich mit meinem Partner da jetzt auch einfach ein bisschen besser reinteilen kann.
Ihr seid beide Freiberufler?
Wir sind beide selbstständig, aber auch beide so ein bisschen, ist es glaube ich bei vielen, die freiberuflich künstlerisch tätig sind, gerade ein bisschen knapp aus vielen Gründen natürlich. Es gehen natürlich auch die Kulturförderungen gehen gerade arg zurück, das Inflation, das nervt. Keine Ahnung, dann wird jedes Apothekenmagazin inzwischen gar nicht mehr von Menschenhand gezeichnet. Das spielt auch irgendwie mit rein, sodass man da jetzt gucken muss. Und wir versuchen uns irgendwie zumindest reinzuteilen, dass jeder mal sowas annähernd wie einen vollen Tag schafft. Von, keine Ahnung, sagen wir mal von 9.30 Uhr spätestens um 10 bis 15.30 Uhr, wenn man selber abholen muss, das Kind, bis 17 Uhr, wenn man einen vollen Tag hat oder 18 Uhr. Dann ist das schon gut.
Ihr macht das so in Schichten oder ihr habt euch dann so, das ist so aufgeteilt, ich mache das hier von 10 bis 13 Uhr und du übernimmst dann und dann wieder zurück.
Genau, beziehungsweise sind so die Tage eingeteilt, wer holt ab oder vielleicht auch manchmal so nach Dringlichkeit, wer hat gerade mehr zu tun, dann holt der andere mal mehr ab, aber eigentlich versuchen wir es so ein bisschen fair aufzuteilen, genau.
Katja, das ist, finde ich, ein total spannendes Thema und wir haben am Schluss von unserem Podcast immer eine Frage, die wir unseren Gästen und Gästinnen stellen und bei dir kann man das vielleicht auch so ein bisschen kombinieren. Also wir fragen eigentlich immer nach einem besonderen Tipp fürs Zeichnen und bei dir würde ich dich fragen, Katja, was wäre denn dein Tipp, das Zeichnen und das Muttersein und das Leben, wie es halt manchmal so ist mit all seinen Auf und Abs. Wie kriegst du das unter einen Hut? Hast du da einen Tipp für jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich daran so krass üben muss und es einfach noch nicht so besonders gut kann. Aber ich finde, das Wichtigste ist, gnädig mit sich sein. Sich selber verzeihen einfach und diesen Perfektionismus auf allen Ebenen runterschrauben. Lass die schrabbelige Hand stehen. Es ist wichtiger, dass man vorankommt. Und auch bei der Erziehung, da rutschen einen auch manchmal Sachen aus. Also nicht die Hand, logischerweise, aber oh Gott, das ist bald zu gut gesagt. Nein, aber das, auch da, dass man mit sich gnädig ist. Man hat nicht jeden Tag einen guten Tag, man ist ein Mensch. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Lieb zu sich sein.
Ach, das ist ein total schöner Tipp.
Ja.
Ich finde das sehr passend, dass du was total Gutes und Wichtiges gesagt hast. Vielleicht schreibe ich mir das ja auch noch irgendwie auf und hänge es über meinen Schreibtisch.
Aber da hängt schon ein Spruch. Was war das?
Trust the process hängt da.
Ja, ist auch gut. Das will ich auch über meinen Schreibtisch.
Ja.
Ja, sehr schön, Katja. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke auch, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr gerne. Ich fand das auch total schön, von dir zu hören, was dich umtreibt. Und es hat mich auch total gefreut, mit dir in Erinnerung über Sailor Moon zu schwelgen.
Ja.
Ach ja.
Hey, war total schön. Klasse.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, danke dir, Katja. Wir hören uns wieder. Tschüss.
Ja, tschüss.
Mach's gut. Tschüss.